ARD.
Hallo, ich bin Sören Harms und dies ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. 2 Tage nach dem Terroranschlag in einem Konzertsaal bei Moskau trauert Russland um die Opfer. Das politische Ringen darum, wer hinter dem Terrorakt steckt, nimmt weiter Fahrt auf. Kiew nennt die Vorwürfe aus Moskau eine Inszenierung. Und Außenministerin Baerbock hat vor ihrer erneuten Nahostreise eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen gefordert. Das sind einige unserer Themen heute, am Sonntag, dem 24. März um 18.30 Uhr.
Ich möchte denjenigen gegenüber meine Anteilnahme ausdrücken, die ihre Lieben verloren haben. Und ich möchte denen alles Gute wünschen, die schwer verletzt sind, dass sie schnell gesund werden und alles gut wird. Das waren unschuldige Menschen, das waren auch Kinder. Aber diejenigen, die solche Terrorakte begehen, die haben kein Leben, die müssen schwer bestraft werden.
Mit einem nationalen Gedenktag hat Russland heute um die Menschen getrauert, die vorgestern Abend nahe Moskau ein Konzert der Rockband Picnic besuchen wollten und dann im Kugelhagel starben. 137 Tote sind es bisher, teilte das staatliche Ermittlungskomitee heute mit. Viele der Rockfans seien so schwer verletzt worden, dass sie noch in Lebensgefahr schwebten, daher könne die Zahl der Todesopfer sich noch erhöhen. Im ganzen Land wehten die Fahnen auf Halbmast, Kulturveranstaltungen wurden ebenso ausgesetzt wie TV-Shows. Jürgen Buch über den Gedenktag heute.
In vielen russischen Städten brachten die Menschen Blumen, Stofftiere und Kerzen zu improvisierten Gedenkstätten. Zum Tatort, einer Konzerthalle nordwestlich von Moskau, kamen tausende Menschen. Dort waren außerdem die Ermittler weiter im Einsatz und Arbeiter haben auch schon damit begonnen, die Trümmer der abgebrannten und eingestürzten Halle zu beseitigen. Inzwischen hat auf politischer Ebene eine Diskussion darüber begonnen, für Terroristen die in Russland eigentlich ausgesetzte Todesstrafe wieder einzuführen. Dazu hat sich auch der Fraktionsvorsitzende der Partei Geeintes Russland in der Staatsduma geäußert, Wladimir Wassiljew. Es gibt jetzt viele Fragen rund um die Todesstrafe. Dieses Thema wird eingehend, professionell und sinnvoll behandelt werden und es wird eine Entscheidung dazu geben, die der Stimmung und den Erwartungen in unserer Gesellschaft entspricht.
Weshalb schildern wir die Trauerfeierlichkeiten hier im Podcast Krieg und Terror zur Ukraine? Deshalb, weil Russlands Präsident Putin gestern in seiner Fernsehansprache nicht nur den heutigen Gedenktag ausgerufen hat, sondern auch die Ukraine beschuldigte, in den Anschlag verwickelt zu sein. Nochmal Jürgen Buch.
Was die Hintergründe des Anschlags angeht, so gibt es in den großen staatsnahen Medien und im politischen Diskurs nur eine Interpretation. Die Ukraine wird für den Anschlag verantwortlich gemacht. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat das schon am Morgen nach dem Anschlag behauptet. Präsident Wladimir Putin hat es in seiner kurzen Fernsehansprache am Samstag wiederholt. Beweise dafür liegen bisher nicht vor. Im russischen Exilsender Dozhd sagte der russische Investigativjournalist Roman Dobrokhotov: Uns wird erzählt, die Ukraine hätte irgendeinen Korridor vorbereitet, um die Terroristen in ihr Land zu lassen. Also sie hätten ungehindert aus Russland entkommen können. Es stellt sich sofort die Frage, kontrolliert etwa nur die Ukraine diese zwischenstaatliche Grenze? Arbeitet der russische Inlandsgeheimdienst etwa nicht mehr dort beim Grenzschutz? Eine seltsame Erklärung. Die beiden Bekenner schreiben, der Terrororganisation Islamischer Staat spielen in der Darstellung russischer Politiker keine Rolle. Was dafür sprechen könnte, dass der IS die Tat für sich reklamiert, darüber wird auch in den in Russland noch erlaubten Medien nicht berichtet.
Auch das neue Video, das die Terrorgruppe heute Nacht auf ihren Kanälen veröffentlichte, wird dort offenbar nicht diskutiert. 90 Sekunden lang verfolgt eine Kamera die 4 Attentäter im Konzertsaal und schwenkt hin und her zwischen ihnen. Die Aufnahmen sollen belegen, dass es IS-Terroristen waren, die gefilmt haben. US-Vizepräsidentin Harris sah in einem Fernsehinterview ebenfalls keinerlei Beweise für eine ukrainische Beteiligung. Und die Ukraine selber? Seit 2 Jahren von Russlands Armee mit Krieg überzogen? Wehrt sich gegen die Vorwürfe. Aus Kiew, Andrea Bär.
In seiner abendlichen kurzen Videorede ging der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag ein, auf die Konzerthalle Krokus City Hall in Krasnogorsk bei Moskau. Der russische Machthaber Wladimir Putin unterstellt der Ukraine eine Beteiligung, die Präsident Zelensky strikt zurückwies. Es sei offensichtlich, dass Putin andere verantwortlich machen müsse. Russlands Methoden seien immer dieselben: zerstörte Gebäude, Schießereien und Explosionen, so Zelensky. Sie haben Hunderttausende ihrer russischen Terroristen hierher in die Ukraine gebracht, um gegen uns zu kämpfen. Ihre eigenen russischen Bürger sind ihnen doch völlig egal. Anstatt sich um seine Bürger zu kümmern, hat Putin 24 Stunden lang geschwiegen, um zu überlegen, wie er das der Ukraine anhängen kann. Das war absolut vorhersehbar. Moskau wolle von sich ablenken, die Anti-Ukraine-Stimmung in Russland weiter schüren und eine weitere Mobilisierung vorbereiten. So deutet auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Lage. Unterdessen wird auch in der Ukraine über die Hintergründe des Terrorangriffs bei Moskau diskutiert, den westliche Islamismus-Experten einer Gruppierung des Islamischen Staats zu schreiben. Der Moskauer Anschlag trage dessen Handschrift. So sieht das auch Ihor Semivolos vom Kiewer Think Tank Zentrum für Nahost. Studien. Die von Putin unterstellte Spur in die Ukraine schließt auch er aus. Es sei nicht vorstellbar, dass die Täter des Terroranschlags das umzingelte Konzertgebäude verlassen hätten, in ein Auto gestiegen und ohne Hindernisse in Richtung Ukraine gefahren seien. So Semivolos in Radio NW. Er hält zum jetzigen Zeitpunkt eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an dem Terroranschlag für möglich. Der russische FSB habe entweder von dem Anschlag gewusst oder diesen zugelassen. Ich schließe nicht aus, dass es weitere Terroranschläge gibt und auch nicht, dass der FSB solche Terroranschläge organisiert.
Unterdessen mussten die Menschen auch heute vielerorts im Land in die Luftschutzräume. Nochmal Andrea Bär.
Der Sonntag begann für die Menschen in der Ukraine mit einem landesweiten Luftalarm und der Angriffsbilanz der Nacht zuvor. Von Samstag auf Sonntag befehligte Moskau fast 60 Raketen- und Kampfdrohnenangriffe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten mehr als 40 abgefangen werden. Angreifer Russland zielte dabei wieder auf die Energieinfrastruktur des Landes. Beispielsweise in Krivyi Rih, in der Region Dnipropetrovsk, wurden Stromleitungen und Heizungsnetze beschädigt. Rund 80.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Auch die Infrastruktur in den Gebieten Cherson, Mykolaiv und Odessa sowie den Regionen Lviv oder Sumy waren unter Beschuss und auch die Region Kharkiv war wieder ein Ziel.
Und damit hinüber zur Lage in Israel, im Gazastreifen und im Nahen Osten. Dorthin ist Außenministerin Baerbock heute geflogen, zum 6. Mal seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel im Oktober. Baerbock will morgen und übermorgen ihre Amtskollegen in Ägypten, Israel und in den Palästinensergebieten sprechen. Vorab forderte die Grünen-Politikerin von Israel und der islamistischen Hamas erneut, bei den Verhandlungen in Katar einzulenken. Eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen sei sofort notwendig. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Mehr als 1 Million Kinder, Frauen und Männer seien in der Hölle von Gaza von Hunger bedroht, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Nicht nur, weil sich die Terroristen der Hamas hinter ihnen verschanzten, sondern auch, weil einfach nicht genügend Hilfe nach Gaza komme. Baerbock fordert die israelische Regierung auf, die Grenzübergänge dafür stärker zu öffnen. Und sie verlangt eine sofortige humanitäre Feuerpause. Die Bundesaußenministerin will dazu in den nächsten 2 Tagen eine Reihe von Gesprächen führen, in Ägypten, Israel und in den Palästinensergebieten. Für sie gehe es darum, auf allen Seiten weiter um Vertrauen zu werben, für eine politische Lösung. Baerbock betont, dass Deutschland zu seiner Verantwortung für Israels Sicherheit steht. Die Hamas muss nach Baerbocks Worten die Waffen niederlegen und darf nie wieder den Terror des 7. Oktober über die Menschen in Israel bringen. Rein militärisch aber lasse sich dieses Ziel nicht erreichen, so Baerbock. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober und der darauf folgenden Gegenoffensive Israels im Gazastreifen sind dort tausende Zivilisten getötet worden. Mehr als 1 Million Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Angesichts dessen steht Israel international immer stärker in der Kritik.
Die israelische Armee hat heute erneut Luftangriffe in Khan Yunis geflogen. In der Stadt im Süden des Gazastreifens operierten weiterhin Terroristen, die wolle man ausschalten, so das Militär. Man habe 40 Terrorziele angegriffen. Außerdem umstellten israelische Einheiten 2 palästinensische Kliniken, teilte der Rote Halbmond mit. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Tel Aviv.
Dazu gehörten das Nasser-Krankenhaus sowie das Al-Amal-Hospital. Das Al-Amal-Hospital sei von gepanzerten Verbänden abgeriegelt worden. Armeebulldozer würden in Krankenhausnähe eingesetzt, heißt es in einer Erklärung des palästinensischen Halbmonds. Die israelischen Streitkräfte hätten die Evakuierung des Personals, der Patienten und der Vertriebenen aus dem Al-Amal-Krankenhaus gefordert und hätten Rauchbomben in dem Gebiet eingesetzt. Die Krankenhäuser im Gazastreifen, dies erklärte die Armee in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt, würden von der Hamas als Stützpunkte und Waffenlager genutzt. Die Rückkehr der israelischen Armee in Krankenhäuser im Norden und in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens, in Gebieten also, in denen die Armee zuvor erklärt hatte, diese militärisch zu beherrschen, wurde von dem ehemaligen Armeesprecher Ronen Manelis im israelischen Fernsehsender Channel 11 heute Nachmittag so bewertet. Der Staat Israel besitzt nicht die Fähigkeit, die Hamas innerhalb von Monaten so verschwinden zu lassen, dass sie nicht mehr existiert. Das ist eine Lüge zu behaupten, wir würden kurz vor dem Ende der Hamas stehen. Und die größte Lüge ist es zu behaupten, die Anzahl der Truppen, die sich im Gazastreifen befinden, würde für diese Aufgabe ausreichen. De facto befindet sich die Armee bereits in einer anderen Phase des Krieges, das muss so gesagt werden. Der Krieg ist vorbei und ab hier wird es noch ein Jahr dauern.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.